Hallo Caro.
Hallo Juliane.
Na, wie geht's dir?
Gut.
Sehr schön.
Geht's dir auch gut?
Mir geht's auch gut. Und schön. Ich will heute mal einen Turbo-Start machen.
Oh.
Direkt ins Thema rein.
Sag.
Es geht heute um Gründüngung.
Ah!
Ja, gut,
hab
oder?
Habe ich ja letzte Woche schon anmoderiert. Witzig.
Ja, ohne es zu wissen.
Ich wusste nicht, wann wir die aufnehmen. Ich wusste, dass wir bald über Gründüngung sprechen wollen.
Mhm, weil jetzt ist eine gute Zeit. Und das hattest du nämlich letzte Woche auch erzählt, dass man ja, wenn man jetzt sein Beet abgeerntet hat, soll man ja überlegen, was man danach vielleicht pflanzen will. Und dann kommen wir jetzt zur Gründüngung.
Wow.
Also es ist wirklich der perfekte Übergang zur letzten Podcast-Folge und halt auch wirklich für die Leute, die sagen, nee, ach, los komm, der Garten, der ist jetzt für mich, die Saison ist vorbei, ich fahre jetzt vielleicht nochmal 3 Wochen in Urlaub, ich will das jetzt erstmal alles abernten und dann ist gut, ne?
Also da ja, vor allem auch manchmal haben ja Leute so einen Schrebergarten oder so,
ja,
wo dann ja auch über den Winter und so gar nicht so viel passiert. Da hast du dann vielleicht auch gar nicht so viel Lust, in so einen Garten zu fahren und irgendwas anzubauen, wenn du weißt, das Wetter ist schlecht.
Ja.
Da ist natürlich jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt da, irgendwie auf die Felder ordentlich Gründünger drauf zu knallen.
Genau, denn wenn man nämlich jetzt nochmal Gründüngung aussieht, dann lässt man den Boden eben nicht brach liegen und das könnte ja passieren durch Frost, durch Wind, durch Sonne, dass der Boden dann dadurch leidet.
Mhm.
Ne? Sieht man ja auch ganz oft auf den Feldern, obwohl man sieht es gar nicht mehr so oft, wenn du jetzt, ich fahre ja immer relativ viel übers Land und früher war das schon oft so, dass ich oft viele brachliegende Felder gesehen habe, einfach nur so sandig, nichts war drauf, aber so. Die meisten Bauern gucken schon, dass irgendwas immer wächst. Ne? Manchmal siehst du, was da gerade wächst. Also jetzt gerade viel Mais und viel Grünkohl habe ich auch schon gesehen. Aber es gibt auch Felder, wo man dann so denkt, hä, was soll das denn eigentlich sein? Und ich denke mal, das ist dann Gründüngung.
Ah ja.
Und genau, grün düngst du denn deinen Garten? Oder bist du wirklich, sagst du die ganze Zeit, nee, es soll die ganze Zeit Gemüse drin sein?
Nee, also ich habe immer einen Teil, den ich auch grün dünge. Also letztes Jahr hatte ich zum Beispiel von dir diese Lupinen-Aussaat bekommen. Da habe ich auch was draufgebracht, aber nie eine Lupine gesehen.
Nee, bei mir auch nicht. Ich hatte nicht gut funktioniert.
Nee,
ne?
Und dann weißt du ja, ich habe ja hier meinen Klassiker, den Spinat, den ich ja immer draufstehen lasse, der ja auch eine Art von Gründüngung ist. Und den ich dann bis zum nächsten Jahr wachsen lasse und dann irgendwann unterhebe, wenn der, bevor der in die Blüte geht.
Ja, das ist ein guter Powerbooster, das stimmt. Ja, das nämlich, da kommen wir jetzt nochmal zu. Es gibt ja dann auch wirklich Leute, die in dieser Vier-Felder-Wirtschaft arbeiten. Also das heißt, man hat wirklich 4 Beete oder sagen wir mal 4 Abschnitte im Beet. Und dann ist ja ein Teil eigentlich auch immer Gründüngung, sogar dann das ganze Jahr über, um das wieder vorzubereiten für den nächsten, fürs nächste Jahr, wo dann ein richtig schöner Starkzehrer wahrscheinlich raufkommt.
Das stimmt, aber ich kann mich nicht damit anfreunden,
weil ich
finde, 25% von meiner Anbaufläche nicht zu bewirtschaften, fühlt sich für mich wie ein Verlust an.
Vor allem, weil wir ja auch dann mit sowas wie Horn spielen oder wir hatten ja jetzt auch die Schafswollpellets und so, das sind ja alles Sachen und Brennnesseljauche und so, ne?
Ja.
Das sind ja alles Sachen, mit denen kannst du ja auch schon düngen und den Boden aufwerten. Ohne dass du jetzt den diese 25% deines ganzen Gartenbereichs irgendwie, wie groß der auch immer ist, dann zu opfern. Deswegen würde ich auch sagen, Vierfelderwirtschaft brauchen wir nicht.
Nee.
Ja, gut. Aber kommen wir jetzt schon mal dazu. Die Vorteile von der Gründüngung sind natürlich, wir wollen den Boden aufwerten.
Ja.
Und das ist ja nun mal so, dass der Boden durch den ganzen Sommer ausgelaugt wird von den ganzen Pflanzen, die da drauf sind. Die ziehen sich ja alles raus. Deswegen, der Boden wird verbessert, aber auch die Fruchtbarkeit des Bodens wird gesteigert, wenn wir eine Gründüngung aufbringen. Und das Beste, Unkraut wird vermieden.
Ah ja,
das heißt,
ja, stimmt.
Ja, wenn
natürlich.
Ich jetzt alles voller Spinat mache, ne, dann kommt das Unkraut wahrscheinlich nicht durch. Und das wäre sonst ja so, dass über den ganzen Winter, sagen wir mal Herbst, Winter und den Anfang des Frühlings, kann das Unkraut da machen, was es will. Und sich schön unter der Erde verzweigen.
Ja, und auch von den Nährstoffen die vielleicht genau, noch im Boden nehmen. Sind, was ja. rausnehmen. Das ist ja auch, Unkraut nimmt ja auch Nährstoffe.
Ja, ne? Genau. Und da, also wir reden jetzt, also Unkraut ist ja für uns auch sowas wie, bei mir ist zum Beispiel richtig viel Gras. Mhm. So dieses, das sind, also ich weiß gar nicht, was für ein Gras das ist, aber es sind so richtig dichte, dicke Halme, die sind Quecke. Unter, ja, kann sein, mhm. ne? Dass das unter der Erde, das sind so richtig feste Wurzeln, ja, die kriegst Quecke. Du mit der Hand gar nee. Nicht raus. Ja. ja. Deswegen, wir haben jetzt so ein, Gerät, was sich so dreht und so eine Erdfriese ist das, aber jetzt, ich glaube, die ist nicht ganz so tief, also man muss schon ein paar Mal drüber gehen, aber damit, das ist das Einzige, womit ich das mal rauskriege und dann wickeln sich immer diese Wurzeln um diese Erdfriese und dann muss ich die wieder ausmachen und wieder enttüddeln sozusagen und also dieses Zeug ist wirklich schrecklich. Und dann denke ich mir immer, warum holen sich sowas nicht die Erdmäuse oder irgendwie irgendwelche komischen Tiere?
Schmeckt wahrscheinlich nicht nee. So gut.
Ach, naja, also das, genau, und das macht den Boden ja auch immer dichter und das wollen wir nicht. Wir wollen ja einen lockeren, leckeren Boden sozusagen. Und ich wollte mal fragen, was du noch, außer natürlich jetzt habe ich schon verraten. Ich meine natürlich Spinat, was du noch so an Gründüngung kennst oder mal selber ausprobiert hast. Ja, also hast.
Senf habe ich noch nicht ausprobiert, aber was ich auch sehr gerne mal ausprobieren würde, ist Buchweizen. Das habe ich selber noch nicht probiert, aber ich habe gelesen, oder ich meine, ich hätte mal gelesen, dass Buchweizen eines der Gründünger ist, die du am spätesten im Jahr noch mit ausbringen kannst und die dann trotzdem auch noch wachsen und so bei sehr kalten Temperaturen und sowas alles.
Ja, das Gute ist an dem Buchweizen, dass du ihn nicht im Sommer sehen solltest, weil der zu schnell in die Blüte geht. Ah, ja, deswegen okay. genau lieber abwarten. So wie du es jetzt auch mit dem Spinat machst, vielleicht bis September warten und dann aussehen. Weil das der reagiert sehr auf Temperatur. Wenn du wenn heißes Wetter ist, dann geht der zu schnell in die Blüte und dann sammt er halt wieder aus. Ja, aber dann ist die Frage, ob das dann dieses Jahr noch was wird oder ob der dann für nächstes Jahr ausgesät hat. Und das Gute am Buchweizen ist nämlich auch, dass der super schnell wächst. Das ist ein Vorteil. Deswegen Herbstaussaat gar kein Problem. Und er unterdrückt sehr gerne das Unkraut.
Ja, perfekt.
Also wäre es ja ganz gut. Ich bin mir nicht sicher, wie man Buchweizen dann wirklich verarbeitet, weil das sind ja eigentlich diese kleinen, nicht Flocken, aber wie nennt man das, was dann aus diesem jeder kennt ja, wie Buchweizen aussieht, aber sammelt man das dann ab und kocht das oder muss man das noch schälen? Oder,
also ich habe selber noch nie. Ich denke, du musst das schälen.
Ja, na guck mal. Und dann mit so einem, ich weiß nicht, brauchst du wahrscheinlich so eine Schälmaschine oder
wie macht man das? Oder du bringst das halt zu einer Mühle. Es gibt doch so Mühlen und so.
Mit so einem kleinen Minisack da 100 Gramm.
Ich meine, wenn wir jetzt so über ein kleines Beet reden, dann ist es wahrscheinlich nicht so viel. Ja. Aber ich denke mal, es wird so sein, wie das auch bei so Apfelmostereien ist. Da bringst du dann so zwei Stiegen hin und darfst dir dann da irgendwie den drei Saft. Stiegen Apfelsaft mitnehmen.
Ah, okay. Ja gut, ja, kann man
und
ja mal gucken.
Und das ist ja auch nicht unbedingt 100% aus deinem eigenen Apfel, sondern...
Stimmt,
meistens ist das eine Mischung aus irgendwas.
Ja, hast recht. Aber deswegen, weil ich nämlich immer drauf gucke, irgendwas in die Beete zu bringen, was ich natürlich auch selber ernten kann. Und deswegen hatte ich mich gefragt, ja, Buchweizen, ne, klingt schön, aber macht man es wirklich, also ne, erntet man das wirklich oder nutzt man es wirklich nur als Gründüngung?
Müssen wir mal gucken. Ja, ich kann ja mal Matze fragen, der ist ja Müller. Ja. Der kann uns vielleicht weiterhelfen, wie man das am besten
dann
machen
gibt's
würde.
Dann gibt es nochmal ein Follow-up bei Instagram.
Und dann wäre aber natürlich irgendwie gut zu wissen, ob man nicht halt auch das ist ja wie Stroh, man kann das doch dann trocknen, dann hat man sein eigenes Stroh.
Ja, das könnte man
oder?
Auch machen, auf jeden Fall. Und das nimmst du dann nächstes Jahr für
zum
die...
Mulchen.
Genau, ja. Und das Stroh, ja, brauchst du einfach nur eine Fläche in der Sonne und dann legst du es dahin.
Ja.
Ja, sehr gut. Okay, guck mal, haben wir ja schon mal jetzt große Buchweizen-Fans. Aber es gibt natürlich ja auch Klee, einer der wichtigsten Gründüngungspflanzen. Und den gibt es in Weiß und in Rot. Ich sehe bei mir auf den Wiesen immer den roten.
Ja, ich habe jetzt neulich auch ein Rotkleefeld gesehen. Sah richtig schön
Finde
aus.
Finde ich auch. Das ist so ein richtig tiefrotes Rot und wächst auch super. Das Gute ist, dass der sozusagen den Stickstoff nochmal in den Boden bringt. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dann fürs nächste Jahr halt die Pflanzen, die gerne Stickstoff haben, was ja fast alle Pflanzen sind. Unkrautunterdrückung, genau, ist auch ein Vorteil und kann dadurch die Bodenstruktur verbessern, ja, durch dieses tiefe Wurzeln. Mhm. Was da aber ein Nachteil ist, und ich muss sagen, für mich ist es kein Nachteil, weil, wie schon gesagt, für mich ist es ja nie so. Also es gibt ja Pflanzen, bei denen man immer sagt, ja, die wuchern und die breiten sich aus. Das passiert bei mir einfach nicht. Minze breitet sich nicht aus, nichts breitet sich aus. Und auch der Klee, ich habe den ausgesät überall, der breitet sich nicht wirklich aus. Und wenn, dann sehr, sehr langsam. Also ich muss sagen, er breitet sich in meinem Garten nicht aus, ist aber trotzdem ein Nachteil, wenn du so einen Boden hast, wo das schnell passiert. Du hattest ja auch gesagt, bei dir die Minze, die wuchert auch immer. Deswegen ein bisschen vorsichtig sein, denn der könnte immer anderen Kulturen auch noch Konkurrenz bringen, wenn du ihn nicht unterhebst und so und einfach stehen lässt. Genau, kannst du dann auch bis in den Herbst hinein aussehen. Aber eine Sache, die noch schön ist, die ich nochmal erwähnen möchte, du kannst auch Blumen oder richtig schön blühende Dinge als Gründüngung rausbringen, was dann vielleicht im Herbst nochmal eine schöne Augenweide und für die Bienen eine schöne Weide ist. Und da kennst du eine, wahrscheinlich schon, ne? Die ich mal, genau, die ist so lila. Und die lockt Bestäuber an und ist total so ein Bienenmagnet.
Ach, schön, ich habe die ja nicht in meinem Beet, ich wollte die schon immer mal haben.
Ja, bei mir wächst die ja wild im Rasen. Also wir haben ja bei uns so eine Freifläche und die haben wir jetzt irgendwie lange nicht mehr gemäht. Und da sind überall diese lilanen, also auch nur einzeln sind diese aufgepoppt.
Cool.
Und die hängen, also jede zweite hängt voll mit Bienen und, und Hummeln.
Ach, schön.
Also wirklich, die sitzen da drauf, die sind süchtig danach. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Unkrautunterdrücker und kann auch jetzt im Herbst noch ausgesät werden. Richtig schön. Gut. Ja, dann gibt es natürlich noch Senf, Raps, Luzerne, das ist auch so eine Art des Klees. Die sind auch besonders tief wurzelnd. Und Hafer und Winterroggen.
Ah ja.
Auch interessant, wo man wahrscheinlich auch wieder eine Mühle in der Nähe braucht. Aber auch richtig schön und lockert halt besonders den Boden auf. Das ist auch was halt wirklich tief wurzelt. Und wenn man auch immer darüber nachdenkt, es gibt ja diese Charles-Dowding-Methode, diese No-Dig-Methode, dass du nicht groß irgendwas umgräbst und so. Dafür sind dann Winterroggen und Hafer auch sehr gut, weil die dann tief eindringen, für dich den Boden sozusagen lockern. Und kann aber als Nachteil schwer zu beseitigen sein, weil die eben so tief wurzeln.
Okay.
Müsste man mal überlegen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Können uns ja sonst die Hörer bei Instagram mal schreiben, die schon damit Erfahrung
gemacht haben. Ja, bin ich gespannt. Ja, oder auch als Kommentar unter diese Folge, weil ich dachte, das geht jetzt mittlerweile
auch,
dass man die Folgen kommentiert.
Gute Idee.
Da freuen wir uns immer über eure Rückmeldungen.
Ja.
Und ihr könnt uns auch unabhängig von jetzt dieser Frage immer wieder Feedback da zu den Folgen schicken.
Ja, das ist eine gute Idee. Und zum Senf wollte ich noch mal sagen, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen privat, dass wir beide Senf noch nicht ausgesät haben, weil das halt immer ein bisschen schwierig ist. Man muss danach immer gucken, was ist die Folgekultur, ne?
Ja.
Weil Senf ist so stark, ich weiß nicht, was die genau im Boden machen, aber sie unterdrücken Nematoden auf jeden Fall. Deswegen ist es gut, wenn du vorher vielleicht ein Nematodenbefall hattest, aber die sind so intensiv im Boden, dass sie zum Beispiel nicht so gut vor Kohlpflanzen.
Ja, weil das die gleiche Gruppe ist.
Ach, das sind Kreuzflügel.
Das ist die gleiche, genau, ist die gleiche Gruppe und du hast dann das Problem, dass diese Kohlherrn nie zuschlagen kann.
Ah, okay. Ja, dann ist das der Grund.
Ja.
Ja, guck mal. Also sie sind halt, also Senf ist einfach ein bisschen zu aggressiv für unsere kleinen Beete.
Ja.
Trotzdem richtig schön, blüht immer gelb. Und da kann man wirklich dann, wenn die Blüten abgetrocknet sind, sind da halt die Senfkörner.
Ja, die Senfkörner. Ja,
also das könnte man gut nutzen, aber bisher habe ich es auch noch nicht
ausgesät. Nee, ich habe es auch noch nicht gemacht.
Sehr schön. Aber man kann jetzt viel über über die Gründüngung sprechen und hin und her, aber wir sind ja nun mal der große Mischkultur-Wissensratgeber, so will ich uns jetzt mal bezeichnen. Und da hatte ich jetzt auch überlegt, was kann man denn jetzt nochmal, wenn man so an seine Beete denkt, entweder zu den aktuellen Pflanzen hinzugeben an Gründünger, was irgendwie gut funktioniert, oder also in die Erntelücken, Oder wenn, wie du letzte Woche auch schon erzählt hattest, wenn man jetzt ein komplett neues Beet anlegen will, kann man das zum Beispiel auch nur mit Gründünger machen.
Ja, natürlich.
Also, weil das sind ja schöne Pflanzen.
Ja.
Einige davon kannst du essen. Und viele haben eben auch noch eine aktivierende Wirkung.
Mhm,
und da
ja.
habe ich jetzt mal ein paar Beetvorschläge vorbereitet, die ja, besondere Eigenschaften
haben. Da bin ich ja gespannt.
Also, das erste Beet. Stellst dir vor, du hast schon Tomaten und Paprika im Beet,
ja.
ne, die jetzt wahrscheinlich noch abgeerntet werden.
Mhm.
Die passen ja beide auch ganz gut zusammen, kannst du zusammenstellen. Und dazu würde zum Beispiel jetzt der Klee passen.
Mhm.
Den kannst du jetzt noch dazu sehen. Und das Gute ist halt, dass der Klee jetzt auch noch ein bisschen Stickstoff in den Boden bringt.
Okay, ja gut. Wichtig und, für die Tomaten auf jeden Fall.
Genau. Und der kann halt schön sich jetzt ausbreiten. Der braucht da halt auch nicht zu viel Sonne, nicht zu viel Schatten. So, der kann sich da gut drin vermehren.
Mhm, ja, cool.
Sagen wir es mal so.
Richtig
also,
gut.
Da hast du dann eine Erntelücke. Zum Beispiel, wenn du Knoblauch hattest, ne, dann ist
ja.
der ja schon lange weg. Oder ich weiß nicht, ob manche vielleicht noch Bohnen oder so dazwischen hatten, die jetzt auch vielleicht schon durch sind.
Ja.
Dann könntest du da die Lücken nutzen. Oder auch die ersten Tomaten sind vielleicht auch schon durch. Dann kannst du die rausnehmen und dann da den Klee reinpacken.
Cool. Ja, schön.
Aber wenn du jetzt wirklich was haben willst, was noch mehr den Boden verbessert, dann kannst du etwas komplett neu aussehen.
Ja.
Und das ist schön und essbar zugleich.
Okay.
Da kommen wir wieder zu der Phacelia, die ja, wie heißt die Phacelia?
Ja,
ne?
Phacelia.
Ja. Mit PH wird das nämlich geschrieben. Und wenn man das jetzt mal googeln will, aber wir können es ja auch verlinken bei uns in den Shownotes.
Ja.
Direkt zu unserem Partnershop Borago. Könnt ihr direkt bestellen. Ja, die Phacelia ist ja so ein Bienenfreund, haben wir ja schon gesagt. Die kannst du jetzt noch komplett aussehen zusammen mit Karotten. Und mit Radieschen.
Ach ja.
Du brauchst natürlich eine schnell wachsende Sorte.
Ja, gut.
Vielleicht diese Karotten, die ich nicht mag, die kleinen
die
Bälle.
Die Pariser Markt. Beste Karotte. Um sie spät 90 Tage, dann sind die reif.
Siehst du?
Ja, sehr gut.
Dazu noch Radieschen. Und
schön.
Du hast eigentlich ein richtig schönes
schön.
Beet.
Ja.
Das wird toll aussehen.
Oh, jetzt mache ich Platz im Beet.
Ja, oder du nimmst einfach einen Kübel oder einen Balkonkasten
ja,
nochmal. Genau, und du brauchst halt wirklich, die Ernte geht super schnell, wie du gesagt hast, nach 3 bis 4 Wochen schon die Radieschen, dann ja, hast du die Karotten und die Phacelia bildet auch schon nach 8 Wochen die ersten Samen.
Cool.
Also ich bin mir nicht sicher, aber das sind ja auch alles essbare Blüten.
Mhm.
Und die Samen, ich weiß nicht genau, was du daraus machen kannst, aber sicher auch essbar.
Mhm.
Also ich lege jetzt nicht meine Hand in
aber Feuer. Doch, ich würde auch schon denken.
Aber warum nicht? Ne?
Ja,
ja, aber für uns halt großer Bienenmagnet und halt wirklich jetzt im Herbst und oder sagen wir mal Spätsommer, Herbst, für die Bienen sowas ist also wirklich sehr, sehr wichtig.
Mhm.
Und dann haben wir noch ein schnell wachsendes Mischkulturbeet, wo wir den Senf drin haben.
Mhm.
Deswegen lieber das so ein bisschen einzeln machen, vielleicht wirklich im Balkonkasten oder auf einem Beet, wo man weiß, da kommt später kein Kohl rein nächstes Jahr. Also einmal den Senf und dann dazu Salat, hattest du letzte Woche auch schon genannt. Da kannst du eigentlich jede Sorte nehmen. Und den Spinat. Auch alles zusammen.
Schön.
Könnte man zum Beispiel dann daneben stellen, neben den anderen Topf.
Schön.
Aber es ist bestimmt auch schön.
Ja,
der blüht dann gelb.
Auf jeden Fall.
Der andere lila.
Klingt gut.
Ja. Und dann ja, könnte man natürlich auch komplett nur auf die Gründüngung gehen, dass du jetzt sagst, okay, ich bin durch, meine Beete sind leer, aber ich will vielleicht trotzdem noch ein paar Blüten da drin haben im Beet. Dann genau, kannst du entweder ein bienenfreundliches Mischkulturbeet ansetzen. Das wäre dann Phacelia, Klee und Senf. Ne?
Ja.
Sieht natürlich richtig toll aus. Dann, wenn du sagst, nee, ich will richtig krass auf die Bodenverbesserung gehen, das ist mir jetzt wichtig. Ich hatte so viel Kohl da drin, ich hatte nur Starkzehrer da drin, ich brauche jetzt Power im Boden. Dann nimmt man die Luzerne, was ja auch diese Kleeart war, Winterroggen und Hafer.
Ah,
da
ja.
kannst du dann richtig Power in den Boden bringen.
Schön.
Und dann die dritte Version noch, wenn du nur Gründüngung haben willst, aber jetzt schnell Ergebnisse haben willst, weil vielleicht schon so viel brach liegt oder du jetzt, sagen wir mal, in Urlaub gehst und dann nach dem Urlaub vielleicht schon die ersten Pflanzen sehen willst, dann nimmst du Gelbsenf, Phacelia und Buchweizen.
Okay. Gut.
Ja, musste man jetzt natürlich schnell mitschreiben, aber wir können das ja alles bei Instagram auch nochmal auf unseren Infografiken festhalten.
Ja, genau. Und wie du gesagt hast, wir würden dann in den Shownotes auch einfach das Saatgut dafür verlinken. Da kann man dann auch immer nochmal schauen.
Ja.
Und man kann uns ja auch jederzeit anschreiben.
Genau, wir sind immer da.
Genau, wenn da Fragen sind oder so, dann können wir da gerne auch nochmal Tipps und Tricks geben.
Sehr gut. Aber ja, das ist sozusagen jetzt unsere große Liebe an die Gründüngung-Folge gewesen. Mhm. Und also ich glaube, wir könnten alle jetzt mal loslegen und noch was aussehen, weil ja, so an sich ist Gründüngung einfach eine gute Sache.
Ja, total.
Also warum
total.
Auch nicht?
Super und unkompliziert.
Ja, und sogar essbar.
Ja.
Deswegen, ja, war es das eigentlich schon mit der Folge für mich.
Ja, aber hast du denn unnützes Wissen dabei.
Ja, das habe ich natürlich auch noch mit. Ich wollte nur fragen, ob du noch irgendwelche Punkte zur Gründüngung hast, die wir vielleicht vergessen haben.
Nee, also es war auf jeden Fall eine tolle Folge. Und ich bin ja immer hin und her gerissen zwischen Gründüngung ja oder nein, weil ich denke halt immer, ja, nee, ich will da. Das ist immer für so ein Zeichen für mich, dass ich eine Weile pausieren muss. Und ich will natürlich noch nicht pausieren. Nee. Wir sind ja noch im Sommer. Aber ich werde einfach mehr von den Dingen auspflanzen oder aussehen, die ich auch ernten kann. Und dann ist es gar keine Pause.
Das stimmt, genau. Das ist ein gutes Schlusswort. Und natürlich haben wir das unnütze Wissen auch noch. Passend dafür, dass wir ja Dinge gerade abernten. Und zwar eines der Lieblingsgemüsesorten unserer beiden Familien. Natürlich die Tomate. Und es gibt ja, ich glaube, ich hatte schon... Die Hälfte aller unnützen Wissen geht bei mir um die Tomate, glaube ich. Und jetzt gibt es nochmal ein unnützes Wissen zur Tomate. Ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, aber botanisch gesehen ist die Tomate kein Gemüse, sondern eine Frucht. Wusstest du das?
Nee, wusste ich nicht.
Weil sie nämlich wie so ein Apfel oder, oder eine Birne aus einer Blüte entsteht, die bestäubt wird. Mhm. Und das ist botanisch gesehen dann eine Frucht eigentlich und kein Gemüse sozusagen, wie jetzt zum Beispiel sagen wir mal rote Beete, da packst du ja so ein Körnchen in die Erde und daraus entsteht dann die Frucht, die du dann isst später. Da es ist ja keine Bestäubung sozusagen, hat ja stattgefunden. Deswegen ging dieser Fall der Tomate auch im 19. Jahrhundert in den USA vor Gericht und das Gericht hat entschieden, dass es rechtlich gesehen ein Gemüse, die Tomate, deswegen wird es sozusagen als Gemüse gehandelt, aber botanisch gesehen ist es eine Frucht.
Aha, interessant. Ja. Vielen Dank.
Also es ist wirklich unnütz. Kann man eigentlich sofort wieder vergessen.
Nee, gar nicht.
Naja. Okay, gut. Aber es war gutes Entertainment jetzt nochmal zum Schluss.
Ja.
Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Und wir nähern uns langsam dem Spätsommer.
Ja.
Ich bin gespannt, über was wir nächste Woche reden.
Bin ich auch.
Okay. Also bis dann.
Wir sehen uns.
Tschüss.
Tschüss.